Geschwister und Freunde, es ist schön, wieder einmal hier im Siegerland zu sein. Und es ist eigentlich schon lange her, seit ich das letzte Mal hier war, ein gutes halbes Jahr. Heute Abend möchte ich etwas bezeugen über 10 Verheißungen Gottes an die Gemeinde. Aber vielleicht vorher noch ein paar einleitende Bemerkungen. Man redet so vom sonnigen Süden, aber bei uns war es überhaupt nicht sonnig. Und wir sind aus dem schattigen Süden in den sonnigen Norden oder Mitteldeutschland heute gereist. Mit der Mainlinie hat es wohl wirklich etwas auf sich. Nördlich vom Main, ab Frankfurt, schien die Sonne. Und das hat mich auch an eine Verheißung Gottes erinnert. Möge die sich in unserem Leben verwirklichen. Wir sind ja jetzt bald da angekommen, wo die Sonne am höchsten steht. Höher geht's nicht mehr. Eine wunderschöne Jahreszeit. Von den Winterdepressionen, die meine Großmutter immer beschlichen hat im Dezember, Januar und die bei mir nun auch langsam anfangen, da ist nichts mehr übrig. Eitel Sonnenschein auch noch, wunderbar. Und so soll auch unser inneres Leben dem steigenden Licht der Sonne gleichen. Sprüche 4, Vers 18. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Möge es der Herr schenken, dass wir auch Menschen sein dürfen, von denen Licht ausgeht, Orientierung, Wärme, Hilfe für andere und das in steigendem Maße. Ich hatte schon jahrelang einmal etwas bezeugt hin und her über Verheißungen Gottes für Israel und kam erst, ich glaube im letzten Jahr war es, darauf, nun müsstest du auch einmal etwas aus dem Wort zusammenstellen, Verheißungen für die Gemeinde und dann Verheißungen für die Welt. Und so sind 3 Themenkreise entstanden, Verheißungen für Israel, 10 Verheißungen für die Gemeinde, 10 Verheißungen für die Welt oder auch schon mal 12, aber 10 ist besser als 12, sonst reicht die Stunde nicht aus. Inzwischen habe ich einen zweiten Zettel zu Hause liegen, weitere 10 Verheißungen für die Gemeinde. Und einen dritten Zettel, noch einmal 10 Verheißungen für die Gemeinde. Ich sage das nur deshalb, damit wir erkennen, 10 Verheißungen, das ist sehr wenig. Heute Abend 10 Verheißungen von Paulus. Ich liebe das paulinische Schrifttum. Ich komme ja auch aus einem Verlag, wo ich tätig bin, der nicht Matthäus Verlag, Jeremia Verlag, Johannes Verlag heißt, sondern Paulus Verlag, was auch mit der Botschaft zusammenhängt. Die vielverkannte Botschaft des Paulus. Es ist mir eine lieb gewordene Aufgabe zu versuchen, die manchmal doch recht schweren Sätze des Paulus irgendwie anschaulich zu machen, verständlich und lebendig. 10 Verheißungen für die Gemeinde und ich möchte sie jedes Mal mit einem Stichwort verknüpfen, dass wir uns das merken können. Erstens Rechtfertigung, dazu Römer 5, 1-2, Stichwort Rechtfertigung. Es sind also Geschenke, die wir heute Abend in Empfang nehmen. Vielleicht ist es eine einseitige Sache, wenn man nur immer etwas geschenkt bekommt. Und wenn mir jemand den Vorwurf macht, vielleicht muss ich mir das gefallen lassen. Dein Dienst ist aber einseitig, du willst uns heute was schenken und morgen wieder was schenken. Wann endlich forderst du was, verlangst du was? Ich hoffe, dass der Geist Gottes es wirkt, dass wir diese Geschenke nicht nur träge, passiv aufnehmen, sondern dass sie uns diese Gaben, die wir bekommen, zu Aufgaben werden. Ich traue es dem Heiligen Geist zu, dass er nicht zulässt, dass das eine einseitige Sache bleibt, sondern dass aus dem Haben ein Sollen kommt, innerlich bei jedem von uns. In der Welt heißt und in der Buchhaltung soll und haben. Bei den Gläubigen, die vom Evangelium herkommen, heißt es haben und sollen. Erst haben wir etwas, dann sollen wir etwas. Über dieses Thema sprach ich neulich auf der Langensteinbacher Höhe, haben und sollen, und ging dann aus von Römer 5 und Römer 6. Das Haben, beispielsweise Römer 5, das Sollen, Römer 6. Also das erste, der erste Punkt, das erste Geschenk, Rechtfertigung. Ich will nicht fragen, wie viele unter uns haben dieses Geschenk. Das kann sich jeder selber fragen. Römer 5, 1 bis 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Rechtfertigung, Römer 5, Vers 1. Wenn ich Rechtfertigung höre, denke ich an drei Männer: Abraham, Paulus, Martin Luther. Ich darf sie einmal so hintereinander stellen. Oder beginnen wir mit Paulus. Paulus, Abraham, Luther. Paulus ist derjenige, der die Rechtfertigungslehre entwickelt hat. Durch den Geist Gottes durfte er das niederschreiben und formulieren und niederschreiben, namentlich im Römerbrief, Kapitel 3 bis 5. Rechtfertigungslehre ist etwas Wunderbares. Und Paulus entfaltet es aber von einer alttestamentlichen Gestalt her. Wenn wir dann Römer 4 lesen, und diese alttestamentliche Gestalt heißt vor allen Dingen Abraham, obwohl er dann auch den David noch erwähnt. Abraham wurde gerecht aus Glauben. Und zwar lesen wir das einmal, 1. Mose 15, als Abraham seine ganze Zweifel offen vor Gott ausschüttet und bekennt: O Herr, du stellst mich schon so lange auf eine Geduldsprobe. Geduld ist nicht jedermanns Stärke, auch oft unsere Stärke nicht. Man sieht es wunderbar im Rückspiegel im fahrenden Auto, wie es um die Geduld der Deutschen bestellt ist. Da lernt man es wunderbar, wie die hinter einem warten auf den Bruchteil der Sekunde, in dem sie schnell links herum einen überholen können. Geduld ist nicht jedermanns Stärke, auch nicht meine vom Naturell her. Wir haben gern alles so schnell wie möglich, sofort. In der Nähe, da wo wir wohnen, ist daneben eine Wiese mit zwei Kirschbäumen. Niemand weiß so recht, wem die Kirschen gehören. Und da tummelt sich dann die Jugend, und die Kirschen werden gepflückt, wenn sie noch gar nicht ihre volle Reife haben. Noch viel zu früh. Keiner will der Letzte sein. Keiner will zu kurz kommen. Schnell alles nehmen. Das macht man nicht nur mit Kirschen so. Das macht der natürliche Mensch auf allen möglichen Gebieten. Ich will einen Lustgewinn. Ich will Früchte pflücken, ich will dies, ich will jenes haben, auch wenn die Zeit noch gar nicht da ist. Ungeduld des Menschen. Gott nimmt Abraham in die Schule des Glaubens und der Geduld. Er gibt dem alten Mann die Verheißung einer zahlreichen Nachkommenschaft, und da ist er schon nicht mehr der Jüngste. Und Gott beeilt sich gar nicht, diese Verheißung hinauszuführen. Jahr um Jahr vergeht. Der 75-Jährige wird 80 und noch älter als 80. Freilich, das war damals nicht so alt wie heute, denn das Gesamtlebensalter des Abraham, der Sarah, liegt ja wesentlich über unserer Lebenserwartung, und trotzdem war er nicht mehr der Jüngste. Kein Wunder, dass er ungeduldig wird. Und als Gott in wunderbarer Weise zu Abraham redet, wieder einmal, 1. Mose 15, 1. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Da gibt Abraham auf diese herrliche Gottesverheißung gar keine fromme Antwort, sondern er sagt: Ach Herr, ich gehe kinderlos dahin, der Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Das heißt auf gut Deutsch: Deine Verheißungen, die du mir gegeben hast, hast du bis heute nicht erfüllt. Viele Jahre sind vergangen und ich meine, du wirst sie auch nicht mehr erfüllen. Ihr Lieben, wenn wir genau verfolgen, 1. Mose 12 bis 22, dann war der Abraham nicht der Glaubensheld, als den man ihn immer ansieht. Es ging durch Tiefen des Zweifels, es ging durch Ängste und Notlügen und eigene Wege. Das alles findet sich bei Abraham. Gott sei Dank steht das alles auch in der Bibel. Er war von Haus aus kein Glaubensheld. Aber das Gute ist, er hat seinen Zweifel offen ausgesprochen. Und wenn wir Zweifel haben, legen wir es dem Herrn hin. Er stößt uns deswegen nicht von sich. Spielen wir nicht Theater vor uns, vor anderen, vor Gott, sondern sagen wir, Herr, das zu glauben fällt mir sehr, sehr schwer. Ich glaube das nicht mehr. Der Eliezer von Damaskus wird mein Erbe sein. Ich habe keinen Sohn, ich werde auch keinen bekommen. So ist die Lage, seien wir doch realistisch. So etwa dachte Abraham und sprach es auch offen aus. Was macht Gott nun mit einem Menschen, der ihm so seinen ganzen Zweifel vor die Füße wirft? Hier Gott, ich kann das nicht glauben. Was macht Gott damit? Was macht Gott mit Abraham? Überschüttet er ihn mit Vorwürfen? Abraham, du hast mich maßlos enttäuscht. Also das hätte ich ja nun von dir, den ich zum Vater aller Gläubigen machen will, wirklich nicht erwartet. Nein, nein. Was macht Gott mit dem Zweifler, der seinen Zweifel offen bekennt? Was macht er hier mit Abraham? Er wiederholt einfach sein Verheißungswort. Er sagt, ohne jeden Vorwurf an den Abraham, nein, Abraham, so verhält er sich nicht. Nicht dieser, dein Knecht, wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgehen wird, der wird dich beerben, ein leiblicher Sohn. Und dann gibt Gott ihm nicht nur akustisch, sondern auch optisch. Und das wissen wir ja vom Fernseher gegenüber dem Radio, wenn wir die Eindrücke nicht nur akustisch, sondern auch optisch haben. Deshalb ist Fernsehen viel gefährlicher als Radio, kann uns sehr viel Zeit stehlen für Gottes Wort und Gemeinschaft. Hier nun, positiv gewendet, Gott gibt es dem Abraham nicht nur akustisch zu hören, sondern er gibt ihm auch einen Anschauungsunterricht. Schau einmal den Himmel, den gestirnten Himmel in einer wolkenlosen Nacht und er schaut, kannst du die Sterne zählen? Nein, also wird deine Nachkommenschaft sein. Nun hat er sogar einen Anschauungsunterricht und er hat das Wort und angesichts dieser klaren Worte Gottes, da bringt nun Abraham doch nicht fertig zu sagen, ach, das kann ich nicht glauben. Sein Zweifel ist überwunden. Durch das klare, deutliche, unmissverständliche Wort Gottes. Es gibt schwer verständliche Bibelstellen. Aber in den entscheidenden Heilstatsachen, das wird mir immer wieder deutlich, drückt sich Gott sehr klar aus. Das kann man gar nicht missverstehen. So auch hier. Abraham, so zahlreich wird dein Same sein. Und zwar handelt es sich um leibliche Nachkommenschaft, der aus deinem Leibe kommen soll. Ja, und was bleibt dem Abraham übrig? Er kann wieder Vertrauen fassen, denn dass Gott jetzt lügt, dass das alles Theater ist und Lüge, das zu glauben, bringt er nicht fertig. Nein, Herr, das kannst du nicht. Ihr Lieben, Gott vergibt uns zwar unsere Zweifel, Gott versteht unsere Zweifel und ich sagte vorhin, wir dürfen sie deutlich aussprechen. Auf der anderen Seite wollen wir uns bitte klar machen, wenn wir im Worte forschen und lesen, und dann gehen wir unsere Wege, als wäre nichts gewesen. Und wir glauben das alles nicht. Was machen wir dann? Dann erklären wir ihn zum Lügner. Dann erklären wir ihn zum Lügner. Wenn wir mit den Wirklichkeiten des Gotteswortes nicht rechnen, obwohl wir sie wissen und kennen und gehört haben, erklären wir Gott zum Lügner. Das ist doch keine leichte Sache. Das ist ein schwerwiegendes Delikt. Aber auch dafür ist das Blut Jesu da und das ganze Erbarmen des Vaters. Und dann also Keimzelle der paulinischen Rechtfertigungslehre von Römer 3 bis 5, hier in 1. Mose 15, Vers 6. Und er glaubte dem Herrn, dem Ewigen, dem Unwandelbaren, Jahwe, Jehova, und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Seht ihr, sagt Paulus, so werden wir gerecht, genau wie Abraham, aufgrund des Wortes, das wir im Glauben nehmen. Und dann stellt Paulus noch die Frage, in welchem Zustand nun wurde Abraham für gerecht erklärt? War er da bereits beschnitten? War da der Bund der Beschneidung, den Gott ja mit ihm machte, bereits in Kraft getreten oder war das vor dieser Bündnisschließung der Beschneidung? Vorher im Zustand des Unbeschnittenseins. Also, folgert Paulus, gilt es auch für uns, die Unbeschnittenen, und nicht nur für das Volk der Beschneidung, nicht nur für Israel. Da Abraham zu einem Zeitpunkt für gerecht erklärt wurde, da hatte er nichts. Taufe, Konfirmation, Abendmahl, Beschneidung auf israelischer Seite, christliche Unterweisung, christliches Elternhaus, alles nicht da, überhaupt nicht da. Aber eines ist da, der Glaube an das Wort, und so wird er aufgrund des Glaubens gerecht. Und so sagt Paulus in Römer 3, 4, 5, werden wir umsonst gerecht durch seine Gnade, gerecht aufgrund des Glaubens. Ich denke, das hat der Apostel Paulus auch sehr klar ausgesprochen, Römer 3, 4 und 5. Und ich kann es fast nicht verstehen, dass diese so wertvolle Wahrheit, ich bin gerecht vor Gott, ich bin aus den roten Zahlen heraus, ich bin mit Gott in Ordnung gekommen, wenn ich es in schlichten Worten sagen darf, nichts steht mehr zwischen Gott und mir, keine trennende Schulze ist hinweggeräumt, gerechtfertigt. Rechtfertigung, in Ordnung gekommen mit Gott. Nun habe ich Frieden und stehe ich in der Gnade. Nun habe ich vor mir die Herrlichkeitshoffnung. Man sollte es nicht meinen, aber es war so. Im Laufe der Kirchengeschichte ist diese wunderbare Wahrheit jahrhundertelang verschüttet worden. Und dann kam ein Mann und hat es wieder aufgegraben. Wir sind herzlich dankbar, ob wir nun Lutheraner sind oder nicht, für diesen Mann Martin Luther, den Gott als Werkzeug benutzt hat, um diese Wahrheit aufzugraben. Andere Wahrheiten hat Luther noch nicht ausgraben dürfen, anderes hat er noch nicht gesehen. Das prophetische Wort klarer zu erkennen, das kam erst im vergangenen und diesem Jahrhundert wieder hervor, weil die Zeit ausgereift ist. Aber diese grundlegende Wahrheit der Rechtfertigung, die hat Martin Luther nicht nur mit Worten und theoretisch, sondern mit seiner ganzen Existenz, darf ich mal dieses viel missbrauchte Wort gebrauchen, wirklich mit seiner ganzen Existenz, was wollte er nicht alles machen, um einen gnädigen Gott zu kriegen? Es gibt da den Sänger Siegfried Fietz. Manche Jüngere kennen ihn und lieben ihn. Und ich habe mich von meinem älteren Sohn mal ein bisschen seiner Zeit in die Fietz-Begeisterung hineinnehmen lassen. Und dieser Siegfried Fietz, der hat auch ein Luther-Oratorium geschrieben. Er ist ein moderner Sänger, gewiss, aber doch einer, den ich als Komponist mindestens sehr schätze und auch manche seiner Lieder sehr gut finde. Er hat ein Martin-Luther-Oratorium und da versucht er, das sehr lebendig herauszubringen. Nun freut euch, lieben Christengemeinde, und lasst uns fröhlich springen. Ich habe das zu Hause auf Kassette aufgenommen von einer Schallplatte, die mir mein Sohn Gerhard geliehen hat. Und dann hat der Fietz Folgendes gemacht, hinten auf der Schallplatte, da hat er dann auch den Thesenanschlag versucht, akustisch hinzubringen. Und als ich das dann da oben mal auf meinem Zimmer laufen ließ, da kam meine Frau rauf, du, die Nachbarn klopfen auch schon. Das war aber nicht der Nachbar, das war der Martin Luther, beziehungsweise auf der Schallplatte der Fietz, der das eben zur Darstellung brachte, die Thesenanschläge. Martin Luther, was ich damit sagen will, Martin Luther erfüllte wirklich bei dem Stichwort Rechtfertigung eine ganz mächtige Freude. Und das ist die Frage an uns, ob wir die Freude des Gerechtfertigtseins überhaupt noch kennen oder ob wir sagen, na ja, das sind so Begriffe, gewiss, Glaube braucht man, Gnade, Rechtfertigung. Oder können wir das nachvollziehen, dass wir freuen und dass wir springen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich niemand von uns, und zwar deshalb nicht, weil niemand von uns hinter Klostermauern herumgerutscht ist auf den Knien, um einen gnädigen Gott zu kriegen, sondern weil wir das so von Jugend auf wissen, ja, ja, natürlich, Rechtfertigung, sicher, ich bin evangelisch, das weiß ich längst, Gott ist gnädig. Das ist ja schön, dass wir das von der Jugend auf so erfahren durften, und doch ist wiederum gefährlich, dass wir das zu selbstverständlich nehmen. Also ich möchte doch wieder einmal darauf hinweisen, es ist alles andere als selbstverständlich. Denn da steht zum Beispiel Folgendes, Arthur Muhl weist oft darauf hin, Römer 4, Vers 5, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Gott rechtfertigt den Gottlosen. Ich lese zurzeit in der fortlaufenden Bibellese für mich selber im Alten Testament, teils in den Psalmen, teils auch woanders. Ich hoffe, jeder von uns kennt auch ein fortlaufendes Bibellesen. Nicht als ein Joch, sondern als ein freudiges Dürfen. Und wenn wir dann im Alten Testament sind und kommen an die Sprüche, kommen an die Psalmen oder viele andere Aussagen, da wird immer wieder gegenübergestellt der Gerechte und der Gottlose. Oder Elberfelder Bibel, der Gesetzlose, der Gerechte und der Gesetzlose. Und da ist es durchgehende biblische Lehre. Der Gerechte, der hat das Wohlgefallen Gottes. Dem Gerechten geht's gut. Der Gottlose, siehe Psalm 1, sein Weg verläuft im Sande oder endet in der Sackgasse bzw. im Gericht. Des Gottlosen Weg vergeht, der Gottlose steht unter Gericht, unter Fluch, der kann ja nicht mit Gott in Einklang kommen. Klare biblische Lehre Alten Testaments. Der Gerechte, der ist Gottes Liebling, und der Gottlose, der geht eben dem Gericht entgegen. Klare biblische Lehre, hunderte von Stellen gibt es da. Immer diese Gegenüberstellung, Gerechter und Gottloser. Und da sagt unser lieber Bruder Arthur mit Recht, Arthur Muhl, was steht da, Römer 4, Vers 5, Gott rechtfertigt den Gottlosen? Da hört aber doch wohl alles auf. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Gott rechtfertigt den Gottlosen. Ihr Lieben, das ist der Boden der Gnade. Das ist eine ganz neue Botschaft, umstürzende Botschaft, die ja scheinbar alles auf den Kopf stellt. Denn der Gottlose gehört doch nicht gerechtfertigt. Doch hoffentlich wollen nur die, die aus einem gläubigen Elternhaus kommen. Der Urgroßvater war auch schon Oberkonsistorialrat und Theologen in der Familie. In Religions habe ich eins, tue viel Gutes. Die vielleicht noch, ja, aber doch nicht die Gottlosen. Der Trunkenbold, einer, der mit Lastern behaftet war, und solche Dinge lehrt Paulus. Der Gottlose wird gerechtfertigt, wenn er eines tut: Glauben. Vertrauen auf die Verheißungen Gottes. Das ist das Neue. Und deshalb wurde dieser Mann, der dies verkündigte, verfolgt von Stadt zu Stadt. Du, Paulus, du stellst ja wohl das ganze mosaische Gesetz auf den Kopf. Der Gottlose wird gerechtfertigt, da hört doch alles auf. Ich sage das so ein bisschen zugespitzt, damit uns mal wieder deutlich wird. Wir lesen so Römer 3, 4 und 5, nicken mit dem Kopf. Ja, natürlich, das muss es sein, das muss überhaupt nicht so sein. Das ist das Gegenteil gewisser Grundlinien Alten Testaments. Wenn hier auf einmal steht, der Gottlose wird gerecht, ohne Werke. Er muss nur eines tun, sich im Glauben Gott öffnen und sein Wort nehmen. Rechtfertigung. Ihr Lieben, da bin ich nun heute Abend etwas länger stehen geblieben. Ich muss jetzt einen Gang schneller schalten oder sogar zwei. Rechtfertigung. Abraham, Paulus, Luther. Zweitens, in Christo sein. Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind. Das ist eine ganz neue Lebensmöglichkeit, alternativ leben, in Christus leben, eine Alternative zu dem natürlichen Leben. Paulus gibt einmal eine Definition, was es ist, in Christus sein, 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neues Leben, neue Schöpfung. Ich habe nun meine Stellung in Christus und stehe nicht mehr unter irgendeinem Katakrima ablehnenden Urteil Gottes. Und zu 2. Korinther 5, 17 lese ich auch noch 5, 21. Den der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. In Christo, wir sind in ihm die Gerechtigkeit Gottes. Christus übernahm unsere Sünderrolle auf Golgatha. Wir stehen vor Gott in seiner Rolle da, als völlig Gerechte, in ihm. Dann ist Jesus Christus unser Lebenselement. Dann wurde einmal ein Schlussstrich gezogen unter das Alte. Und dann haben wir einmal eine bewusste Hingabe und Übergabe an den Herrn Jesus vollzogen. Manche wissen Tag und Stunde, andere nicht. Die Hauptsache ist, man weiß, ich gehöre dem Herrn verbindlich. In Christo ist eine neue Lebensmöglichkeit, eine neue Lebensgemeinschaft. Er redet zu uns im Wort, wir geben Antwort im Gebet. Wir leben täglich mit ihm. Drittens, Gerichtsvollmacht. 1. Korinther 6, Vers 2, auch ein Geschenk an die Gemeinde. Gerichtsvollmacht. Ich gehe der Reihe nach durch verschiedene Paulusbriefe heute Abend und da berühren wir verschiedene Dinge. Manche sind für die Gegenwart bestimmt, manche reichen in die Zukunft. Dieses dritte Stück, Gerichtsvollmacht, reicht in die Zukunft. Paulus fragt die Korinther, die miteinander Streit hatten und vor weltliche Gerichte zogen, weil sie mit ihren Streitfragen untereinander nicht klarkamen und das als Gläubige. Da fragt er die Korinther, 1. Korinther 6, Vers 2, wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt, den Kosmos richten werden? Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Die Heiligen sollen einmal die Welt richten. Ich habe über den Abschnitt 1. Korinther 6, 1 bis 11, habe ich mir eine besondere Überschrift gesetzt, Mürren. Mürren, was ist denn das, ein Ort in der Schweiz? Wer war schon da in Mürren? Einige waren schon da. Das liegt ja so auf halber Höhe, wenn man nach Interlaken gefahren ist, Basel, Bern, Thun, Thunersee, Interlaken und dann rechts ab Lauterbrunnental. Und da gibt es so Orte auf halber Höhe, Wengen oder Mürren. Und wenn man dort einen Nachmittag verbringt, und am frühen Abend sich drunten im Lauterbrunnental die Schatten breiten, dann ist oben noch hell und leuchtend zu sehen, Mönch, Eiger, Jungfrau. Diese Bergriesen erstrahlen im Licht. Mürren. Warum habe ich über 1. Korinther 6, 1 bis 11 Mürren geschrieben? Einerseits blickt man da tief hinunter ins Dunkel und andererseits blickt man da hoch hinauf. Das ist 1. Korinther 6, 1 bis 11. Hinten nach in den Versen 9 und 10, da sagt nämlich Paulus diesen Korinthern, wo sie herkamen. In ihrem alten Leben Unzucht, Götzendienst, Ehebruch, Homosexualität, Diebe, Trunksucht, Schmäher, Räuber, solche sind euer etliche gewesen. Und wenn wir sagen, damit habe ich überhaupt nichts zu tun, dann wissen wir von Zinzendorf, ob der Teufel dich an einer Kette oder an feinen silbernen Fäden hält und du warst von Haus aus ein angenehmer Sünder, ein ästhetischer Sünder, ein kunstbeflissener Sünder, ein wissenschaftsdurstiger Sünder oder was für ein Sünder, aber alles im eigenen Willen gemacht, ohne nach Gott zu fragen, dann ist das auch nicht viel besser. Nur kann man dann nach der Bekehrung kein Manuskript an den Erbrockhaus Verlag schicken, ich war ein Gangster. Das kann man dann leider nicht. Ja, also wo immer wir herkommen, wir kommen alle aus der Sünde. Manche aus tiefen, groben Lastern, wie dort in der Hafenstadt Korinth, andere feine Fäden. Und doch wollen wir vorsichtig sein zu sagen, bei dieser Aufzählung des Paulus, das geht mich nichts an. Wie ist es mit der Habsucht, wie ist es mit dem Götzendienst? Alles, was mir lieber ist als der Herr Jesus, ist schon ein Götze. Kannst du noch der Bibelstunde zuliebe auf eine Fernsehsendung verzichten, die du gerne sehen wolltest? Alles, was mir lieber und wichtiger ist als der Herr und die Gemeinde und die Gemeinschaft und der Geist und das Wort, ist schon Götze. Das kann ein Mensch sein, das kann ein Fernsehkasten sein, das kann irgendein Hobby sein, eine Karriere, vor allem unser Eigenwille, der gewisse Dinge unbedingt will. Ob es Gottes Wille ist oder nicht. Also, der Blick in die Tiefen. Aber dann auch steht hier ein herrliches Wort, 1. Korinther 6, Vers 11. Und solche sind euer etliche gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesu und durch den Geist unseres Gottes. Wo wir herkommen, ist letztlich gleich, wenn das von uns nur gesagt werden kann. Aber abgewaschen in dem Blute des Lammes vergossen auf Golgatha, aber geheiligt, das heißt übergeben, geweiht, Herr, dir zur Verfügung lebe ich nun, dir übergeben und gerechtfertigt. Davon sprachen wir schon, mit Gott in Ordnung. Es ist auch juristisch alles in Ordnung. Und hier wird Paulus ganz feierlich abgewaschen, geheiligt, gerechtfertigt, in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes und aus den ehemaligen Dieben, Mördern, Ehebrechern in Korinth wurden die Heiligen Gottes. Und diesen Heiligen Gottes sagt nun Paulus, jetzt schaut mal nicht in die Tiefe, die ist überwunden. Jetzt schaut mal in die Höhe. Nun seid ihr die Heiligen Gottes. Heilig heißt geweiht, übergeben. Heilig heißt auch abgesondert. Heilig hat eine Doppelbedeutung, negativ und positiv. Abgesondert und geweiht. Meistens bleiben wir bei dem Begriff heilig, bei dem Negativen stehen. Heilig, das ist einer, der raucht nicht, tanzt nicht. Fernsehen tut das schon ein bisschen, aber nicht so viel. Was ist ein Heiliger, könnte man fragen, nicht wahr? Was ist ein Heiliger? Manche sind ganz heilig, die wollen überhaupt nicht mehr mit Zeitung, Radio, Fernseher, mit allem nichts zu tun haben. Die sondern sich dann so von der Welt ab, dass sie dann allerdings immer Ende März und Ende September, wenn die Uhren umgestellt werden, eine Stunde zu früh oder zu spät in den Gottesdienst kommen. So sehr müssen wir uns ja nun auch wieder nicht von der Welt abkapseln. Wir dürfen schon ein wenig sehen, mit der Bibel in der Hand oder im Hinterkopf, was in der Welt vor sich geht, biblisch beleuchtet. Also, heilig ist nicht vorwiegend ein negativer Begriff. Du könntest auf noch so viele Dinge verzichten, rauchen, tanzen, Fernsehen und. Und bist immer noch kein Heiliger, wenn nicht dem Negativen ein positives Gegengewicht gegenübersteht. Ihm geweiht, Herr, hier hast du mich. Das ist das Entscheidende beim Heiligkeitsbegriff. Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt. Ein Heiliger ist nicht einer mit besonders süßsäuerlichem Lächeln und schwarzem Schlips, sondern einer, der sagen kann, ich gehöre dem Herrn mit meiner Fehlerhaftigkeit, mit meinen Schwächen, mit meinen Unzulänglichkeiten, mit dem alten Menschen, der immer wieder durchkommen will. Ich gehöre, wie ich bin, dem Herrn, hier hast du mich. So wie sich Willi Schirmacher, wie er sagte, morgens beim Herrn Jesus meldete, nach dem Erwachen, Herr Jesus, hier bin ich, Willi Schirmacher. Ein dem Herrn Übergebener, das ist ein Heiliger. Und denen sagt nun Paulus, jetzt schaut eure große Berufung an, ihr Korinther. Warum streitet ihr euch über Kleinigkeiten und vergesst, welch gewaltige Berufung ihr habt, die Welt zu richten, sogar Engel richten. Die Gemeinde soll mit Christus herrschen, richten, alles ererben. Aber nicht heute richten wir die Welt, heute richten wir uns erstmal selber. Viertens, Epheser 1, Vers 7. Da stehen zwei Begriffe, Erlösung und Vergebung. Epheser 1, Vers 7, Erlösung und Vergebung. Ich will es griechisch sagen, Vergebung heißt Aphesis und das andere ist die Apolytrosis, Erlösung oder Loskauf, Apolytrosis und dann Aphesis, Vergebung oder Loskauf. Bruder Heller hat es einmal so übersetzt, Loskauf und Loslassung. Das eine war vor 2000 Jahren auf Golgatha und das andere geschieht heute. Epheser 1, Vers 7. In welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Bezahlung vor 2000 Jahren auf Golgatha, Apolytrosis, die Vergebung, Aphesis, Loslassung, Freilassung, Schulderlass, Vergebung der Vergehungen, das heute. Erlösung und Vergebung. Wieder darf ich einmal fragen, wie ich schon fragte bei dem Stichwort Rechtfertigung, ist das noch etwas, das uns zum Jubeln bringt? Herr, ich bin völlig losgekauft und ich habe völlige Vergebung. Ich will aber weitergehen. Fünftens, Heiliger Geist. Wir bleiben jetzt noch ein wenig bei Epheser 1 stehen. Fünftens, Heiliger Geist. Das erste war also Rechtfertigung, zweitens in Christo sein, drittens Gerichtsvollmacht, viertens Erlösung und Vergebung, fünftens Heiliger Geist. Wir kommen von Pfingsten her und ich möchte mal die Frage stellen, wie empfange ich den Heiligen Geist und wie bekomme ich den Heiligen Geist gemehrt? Wie empfangen wir den Heiligen Geist? Wie viele Tage muss ich fasten? Wie viele Nächte muss ich schreien und ringen? So nicht. Also ich habe nichts gegen Fastenkuren, wenn es uns gut tut. Ich habe auch nichts gegen langes Beten. Nur dürfen wir nicht meinen, das seien Patentrezepte. So und so lange fasten, so und so lange beten, vielleicht eine ganze Nacht durch beten, schreien, ringen und dann muss es doch irgendwann kommen, morgens um 4 oder 5 oder wann muss es doch geschehen, was etliche schon bezeugt haben, dass es wie ein Lichtschein war, Licht fiel in mein Zimmer und Licht durchfuhr mich, es durchfuhr mich wie ein elektrischer Strom und ich wusste nun ganz stark emotional, jetzt habe ich den Heiligen Geist. Ihr Lieben, es gibt solche und ähnliche Berichte, aber bleiben wir in diesen Dingen nüchtern bei der Schrift und fragen wir die Schrift, worauf es ankommt und worauf nicht. Wie empfangen wir den Heiligen Geist? Epheser 1, Vers 13. Auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der Verheißung. Also da steht nichts von Fastenkuren und nächtelangem Ringen und Beten, von sich kasteien und allen möglichen Dingen, sondern da steht etwas von Hören und Glauben. So einfach ist das. Natürlich ist ja nicht gemeint ein Hören, da rein, da raus, oder ein Glauben als bloßer Kopfglaube, sondern es ist gemeint mit dem Hören, ein Herzenshören. Heinrich Langenberg hat das Wort geprägt vom Herzenshören und schrieb das Buch Das hörende Herz, das Bruder Luban vor einigen Jahren wieder neu herausgegeben und mit einem Vorwort versehen hat, Das hörende Herz von Langenberg. Herzenshören, Herzensglaube. Verbindlicher Herzensglaube, das bewusste Ja zum Herrn. Wie es Karl Geyer sagte, Glaube ist die Trauung des Gottesgeistes mit dem Menschengeist. So empfangen wir den Heiligen Geist. Das verbindliche Ja, wie auf dem Standesamt, hat zur Folge, dass auch Gott sich uns verbindlich gibt und seinen Geist schenkt, als Siegel und Unterpfand. Und diese Gabe des Heiligen Geistes ist kein Wackelkontakt. Heute habe ich ihn, morgen habe ich ihn wieder nicht. Das wäre alttestamentlich. Da hieß es von einem König Saul. Der Geist Jehovas kam auf den König Saul. Der Geist des Herrn wich vom König Saul. Ein böser Geist kam auf den König Saul. So ist das nicht bei uns. Das ist nicht neutestamentlich. Wir leben nach Pfingsten. Wir haben die Verheißung der bleibenden, dauerhaften Innewohnung des Heiligen Geistes. Freilich gibt es nun dann eine Möglichkeit, und das bringt mich dann zum Thema Mehrung des Heiligen Geistes. In Epheser 4, Vers 30 steht ein sehr wichtiges Wort. Und jetzt kommen wir doch zum Glück auch ein bisschen zu den Ermahnungen noch heute Abend und nicht nur zu den Verheißungen, damit wir nicht einseitig sind. Epheser 4, 30, und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, macht ihn nicht traurig, durch den ihr doch versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Die dritte Person der Gottheit, den Heiligen Geist, Otto Stockmeier sprach von seiner Majestät, dem Heiligen Geiste, den kann man betrüben. Man vergleicht ihn mit dem elektrischen Strom, das hat etwas für sich. Und doch, der Heilige Geist ist mehr als ein elektrischer Strom. Der hat bekanntlich kein persönliches Gefühl. Da können wir ausschalten die Lampe und da vernehmen wir nicht, dass irgendwo jemand traurig wird darüber, der Strom traurig würde. Der Geist Gottes kann persönlich betrübt werden. Durch all die Dinge, die Paulus da nennt, Epheser 4, Lüge, Diebstahl. Und wenn man in einer Redaktion arbeitet, wie ich in einem Verlag, wenn man mit Büchern umgeht, Bücher auch selber schreibt oder herausgibt und dann zitiert man manchmal aus anderen Büchern, dann weiß man, wie schnell kann ich im Diebstahl drin sein. Wenn ich ein gewisses Maß an Länge des Zitats überschreite, bin ich schon geistlicherweise ein Dieb. Oder wenn ich Zitatverfälschung betreibe und reiße etwas aus dem Zusammenhang, bin ich schon Lügner. Lüge und Diebstahl hat viele Gesichter. Da kann man schnell drin sein. Und dann sollen wir, nein, das traue ich euch hier in Siegen nicht zu. Zorn, Geschrei und Lästerung traue ich euch hier nicht zu. Dazu sind die Siegerländer zu brav. Aber wie wäre es mit verborgener Bitterkeit im Herzen? Das wird hier ja auch gesagt von Paulus, Epheser 4, 31. Alle Bitterkeit. Und dann noch etwas besonders Schweres, wodurch man den Geist auch betrüben kann. Epheser 4, 26. Zürnet, und sündiget nicht. Das ist etwas ganz Schweres. Ich habe schon im Scherz gesagt, wenn das der Heinz Schumacher lernt, dann kann der Herr bald kommen und seine Gemeinde holen. Zürnet, und beim Zürnen nicht sündigen. Ich meine, das ist etwas vom Schwersten. Denn es ist doch so bei uns Menschen, die wir immer von einem Extrem ins andere fallen. Entweder wir zürnen überhaupt nicht. Und wir sagen als Lehrer oder als Erzieher oder als Vater oder Mutter, macht doch, was ihr wollt, ihr Kinder. Ihr macht ja doch, was ihr wollt. Da habt ihr euer Fernseher, da habt ihr euren Kühlschrank. Wir gehen unsere Wege, ihr geht eure Wege, macht doch, was ihr wollt. Was soll ich mich aufregen? Ihr gehorcht ja doch nicht. Hier steht etwas anderes. Zürnet, Im letzten Heft von Gnade und Herrlichkeit stammt auch etwas von dem teuren Bruder Karl Merz über gerade dieses Wort. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt. Und Karl Merz, er lebt ja nicht mehr, es ist ein älterer Text, der mal in seinem Andachtsbuch enthalten war, das jetzt vergriffen ist. Karl Merz sagt, weil so wenig gezürnt wird, wächst ein zuchtloses Geschlecht heran. Es muss auch gezürnt werden. Aber dann fallen wir Menschen so leicht ins andere Extrem, dass wir beim Zürnen sündigen, dass wir nicht mit Maßen zürnen, wie Gott das tut, der ohne Maßen gnädig ist und mit Maßen zürnt und richtet. Und man soll ja die Bibel praktisch anwenden, und ich habe schon manchmal gesagt, Väter, die zum Jähzorn neigen, denen sollte man mal empfehlen, das zu tun, was in der Offenbarung 8 steht, bevor die Posaunengerichte niederprasseln auf eine gerichtsreife Welt, im Himmel eine halbe Stunde Stille. Das ist jetzt keine Auslegung, sondern eine praktische Anwendung. Du Vater, der du zum Jetzer neigst, wie wäre das denn, wenn du die Kinder strafen und zürnen musst? Da ist was passiert. Nicht nur versehentlich, sondern mit Absicht waren die böse. Und du willst sie strafen und musst sie strafen. Schließ dich mal eine halbe Stunde ein. Bete mal, werde ganz still vor Gott und dann verrichte das notwendige Zürnen. Dann wirst du bestimmt nicht übermäßig zürnen. Denn dem Jähzorn soll hier wahrhaftig nicht das Wort geredet werden. Zürnet, da steht ein Komma und das ist berechtigt. Zürnet, und beim Zürnen nicht sündigen. Wirklich sehr schwer. Der Herr gebe Gnade, das zu lernen. Und weder in eine laxe Erziehungsschwäche abzugleiten, macht doch, was ihr wollt, auch mit euch komme ich sowieso nicht mehr klar in der heutigen Zeit. Es ist schwer. Zürnen, und dann aber auch wieder nicht über die Maßen und wieder nicht im eigenen fleischlichen Eifer. Durch alle diese Dinge können wir den Heiligen Geist betrüben und deshalb ist sein Wirken bei uns oft so schwach. Ich stellte vorhin die doppelte Frage, wie empfangen wir den Heiligen Geist und wie bekommen wir ihn gemehrt? Das erste habe ich schon beantwortet, wie wir ihn empfangen. Herzens hören, Herzens glauben. Zweitens, wie bekomme ich den Heiligen Geist gemehrt? Das ist doch die Frage, die wohl die meisten unter uns, die wir den Geist schon haben dürfen, umtreibt. Wie kann sein Wirken stärker und lebendiger werden? Da muss ich nicht alles Mögliche anstellen und hierhin laufen und dahin laufen oder wochenlang fasten und nächtelang beten und mich nach einer sogenannten nochmaligen neuen Geistestaufe ausstrecken oder was auch immer. Da muss ich das Negative, was wir in Epheser 4 am Schluss aufgezeichnet finden, wegtun und auch am Anfang von Epheser 5 das Negative weg, Epheser 4 und 5. Und das Positive, dem uns öffnen, was uns gesagt wird, Epheser 5, 18 bis 21. Epheser 5, 18 bis 21 steht dann das Positive. Die Bibel bleibt nie beim Negativen stehen. Das Negative weg, viel behutsamer, viel vorsichtiger sein, dass wir den Geist nicht betrüben, durch Schwätzen, durch Reden und was es immer sei. Und dann das Positive, Epheser 5, 18 bis 21, werdet mit dem Geiste erfüllt, wodurch? Redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater, einander untergeordnet in der Furcht Christi. So widersteht man dem Teufel. Jakobus 4, Vers 7 heißt doch, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wie mache ich denn das? So wie es hier steht. Auf diese Weise, indem ich mich dem positiv-göttlichen öffne. Wir können auch das Lied einmal auswendig lernen von Terstegen, das wir vorhin zu singen begonnen haben. Ein Vers kann ich schon, du Atem aus der ewigen Stille und so weiter. Ein wunderbarer Vers. Indem wir uns solchen positiven Denken öffnen, da findet eine Mehrung des Geistes statt bis hin zur Fülle. Also, wie bekomme ich den Geist gemehrt? Das Negative wegtun, viel vorsichtiger gegenüber den dauernden Betrübnissen des Geistes. Eine Ehe geht kaputt, wenn man nicht mehr darauf achtet, wo verletze und betrübe ich den anderen. Darüber wird viel zu wenig nachgedacht. Und das Verhältnis zu Gott im Geiste nimmt Schaden, wenn wir nicht darüber nachdenken, wo betrübe ich den Geist. Das hat nichts zu tun mit der Sünde wider den Geist, der Lästerung des Geistes, sondern das ist das Betrüben, das so häufig bei Kindern Gottes stattfindet und nachher jammern wir und klagen wir, oh, wie kommt das nur, Herr, wir leben doch nach Pfingsten, du hast doch deinen Geist verheißen, wie kommt das nur bei mir, soll ich mit dem Pfingstkreis anschließen, es ist alles so elend und jämmerlich bei mir, nein, nein, nein. Die Dinge wegtun von Epheser 4 ab Vers 25 bis 30 und sich dem Positiven öffnen, Epheser 5, 18 bis 21, das ist der Weg zur Mehrung bis hin zur Fülle. Ich bin da etwas länger stehen geblieben, weil wir von Pfingsten herkommen. Sechstens, Kraft. Eine Verheißung in Epheser 1, Vers 19. Der Herr will uns Kraft schenken. Der Herr sagte ja den Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Der Heilige Geist ist auch ein wunderbarer Kraftspender. Und diese Kraft ist die Osterkraft, die Auferstehungskraft, Epheser 1, 19. Wir sollen erkennen die überschwängliche Größe seiner Kraft hinein an uns, die Glaubende nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Vier griechische Kraftausdrücke im Urtext. Dynamis, Energeia, Kratos, Ischus. Dynamik, Energie, Herrschermacht, Stärke. Und in Kolosser 1, Vers 11 ist auch von dieser Kraft die Rede. Da müssten ja die Gotteskinder reine Kraftnaturen sein, dynamisiert mit aller Dynamik nach der Macht seiner Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 11. Was für eine Kraft zu aller Geduld, Ausharren und Langmut mit Freuden. Also keine Kraft dieser Welt, keine Kraft, um andere in die Ecke zu drücken, sondern um sich vielleicht einmal in die Ecke drücken zu lassen, Kraft des Aushaltens, Durchhaltens, Geduld, Standhaftigkeit. Diese Kraft ist die größere Kraft, nicht die der Verfolger, sondern der Verfolgten. Nicht die Kraft, Heldentaten zu tun, sondern geduldig zu sein. Sind wir schon wieder bei der Geduld. Siebtens, Leibesgeliebtschaft. Immer noch Epheser 1. Epheser 1, 22, 23. Gott hat alles seinen Füßen, Christi Füßen, unterworfen, nach Ostern und Himmelfahrt, nach Auferstehung und Erhöhung. Hat der Vater alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen oder Vervollständigung dessen, der alles in allen erfüllt. Der Vater gab uns dem Sohne und der Vater gab uns den Sohn. Uns gab er ihm und ihn gab er uns. Und zwar gab er ihn uns nicht nur als lieben Heiland, als Retter, als Hirten, als König, das auch, sondern als Haupt über alles hat der Vater ihn der Gemeinde gegeben. Und die Gemeinde wiederum ist sein Leib, Körper des Christus, die Fülle oder Vervollständigung, der alles in allen erfüllt. Wunderbare Worte. Bei Paulus lohnt es sich, ganz langsam zu lesen. Mit mehreren Bibelübersetzungen, Konkordanz, Farbstiften oder vielleicht im Grundtext. Hat denn der Herr Jesus so etwas überhaupt nötig? In ihm wohnt doch die ganze Fülle. Wozu braucht er uns? Wozu braucht er seines Leibes Glieder? Wozu braucht er eine Fülle oder Vervollständigung? Hat der Sohn Gottes sowas nötig? Da gab es mal in einem Verlag einen alten 70-jährigen Chef, nicht in dem Verlag, in dem ich arbeite, liegt auch schon lange zurück. Und der alte 70-jährige Chef, es gibt ja manche alte Chefs, die diese Eigenart haben. Damals gab es noch Lehrlinge, heute nennt man sie Azubis. Also zu den Lehrlingen, da sagte der Chef, wenn eine Kiste mit Büchern zu nageln war, lasst mich das mal selber machen, das könnt ihr nicht so gut, das kann ich eben doch am besten. Euch könnte da ein Nagel schräg reingehen. Und dabei ist uns natürlich klar, wenn der 70-jährige Chef die Bücherkisten immer selber nagelt, dann lernen das die Lehrlinge nie. Und wenn Chefs, alte Chefs immer alles selber machen, können die Jüngeren das nicht lernen. Man muss auch die Jugend mal ihre eigenen Fehler machen lassen. Wenn nun unser großer Gott und Vater sagen würde, und wenn der Herr Jesus Christus sagen würde, also bitte habt Verständnis, auch ihr meine lieben Jünger und Nachfolger, und meine heiligen und geliebten und Auserwählten, eines versteht ihr doch, wenn es darum geht, die Welt zu richten, die Welt zu beherrschen, eine Welt zu erneuern und so weiter, dass ich das Gott selber mache. Da würden wir sagen, natürlich, Vater im Himmel. Das wäre ein Fall, wo wir aus tiefster Herzensüberzeugung sagen würden, natürlich, oh Gott, kannst du das besser als wir. Bitte mach's alleine, sonst unterlaufen uns noch Fehler. Und wenn der Herr Jesus so sagen würde, würden wir es auch voll und ganz unterschreiben. Und das Wunderbare ist nun das, was oft Menschen tun. Menschen, die irren können, dass sie meinen, sie können es alles selber am besten. Was bei Gott ja stimmen würde, das macht der große Gott nicht. Sondern Gott sagt, dir, meinem Sohne Jesus Christus, übergebe ich zunächst einmal das ganze Gericht. Alles Gericht hat der Vater dem Sohne gegeben, Johannes 5. Und der Herr Jesus ist gleicher Meinung wie der Vater. Ich richte die Welt nicht allein. Ich regiere auch die Welt nicht allein. Ich erfülle auch nicht alle Verheißungen allein. Wozu habe ich da die Gläubigen? Meines Leibes Glieder, meine Fülle und Vervollständigung. Durch uns, mit uns will er in den Ewigkeiten alles tun. Und hier, heute, beginnt es schon im Kleinen. Und wer im Kleinen treu ist, den will er einmal über viel setzen. Achtens, Gottes Fülle. Ich will dazu jetzt nicht mehr viel sagen, der Zeit halber zu den letzten Stücken, aber doch nennen. Am Ende des wunderbaren paulinischen Gebetes in Epheser 3, 14 bis 19 steht als letzte Bitte von den sieben Bitten in diesem sogenannten paulinischen Vaterunser, Epheser 3, 14 bis 19. Die letzte und siebte Bitte lautet, auf dass ihr erfüllt sein möget, zu der ganzen Fülle Gottes. Das hat Herr Stegen verstanden, dass es um die ganze Fülle Gottes geht. Ich hörte mal am Neujahrsmorgen in Stuttgart in einer Kirche einen Pfarrer sagen, einer, der es vielleicht nicht leicht hatte in seinem Beruf als Pfarrer, einer, der vielleicht viel Negatives erlebt hatte. Pfarrer haben es nicht leicht. Die erleben viel Enttäuschendes, Frustrierendes, hier eine Ehescheidung und da wieder und da geht's drunter und drüber und da stimmt's auch nicht. Und dann sagte eben der Pfarrer, Gott möge es uns schenken in diesem neuen Jahr, dass wir so ein ganz klein wenig, ich höre noch, wie er das betonte, so ein kleines Schrittchen weiterkommen möchten in dem neu begonnenen Jahr. Das war vor 15 oder 20 Jahren. Ich verstehe den Pfarrer, realistisch, was sollen die vielen frommen Worte? Ich bin so enttäuscht und frustriert, ein ganz bisschen. Nein, paulinisch ist nicht, biblisch ist es nicht. Gott stellt uns nicht vor Augen, dass wir so ein ganz klein wenig weiterkommen. Wäre ja schön, bis ich wieder hier bin im November, dass wir alle ein ganz kleines Schrittchen weiter gemacht hätten. So ein Millimeter im geistlichen Leben. Aber das ist nicht biblisch. Paulus stellt uns die Fülle vor Augen. Möchten wir füllemäßig laufen, wie sich der Pfarrer Böhmerle auszudrücken pflegte. Nehmen wir die Fülle Gottes auf. Das ist der beste und vielversprechendste Kampf gegen die Sünde. Aber weiter. Neuntens und zehntens will ich noch nennen. Neuntens, Leibesverwandlung. Die Kraft, von der ich vorhin sprach in Epheser 1, Vers 19, diese Kraft soll auch einmal unsere sterblichen Leiber verwandeln. Ja, sie soll das ganze All verwandeln. Philipper 3, 20 und 21. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der Energie, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermach, auch das All sich unterzuordnen. Viermal gebraucht Gott diese gewaltige Kraft, mindestens viermal. Einmal am Ostermorgen bei der Auferweckung des Sohnes, Epheser 1, 19. Dann aber auch in uns hinein die Glaubenden, Epheser 1, 19. Heute schon, jeden Tag, steht diese Kraft bereit. Drittens wendet der Herr sie an, wenn er wiederkommt, um unsere Leiber dann auch zu verwandeln in dieser Gottesenergie. Und viertens macht er sich das ganze All mit dieser Gottesenergie untertan. Wir Menschen sind heute dabei, und wir wissen, wie gefährlich das ist, mit gewaltigen Energien zu hantieren, die vielleicht unsere Aufmerksamkeit und Fähigkeiten übersteigen, das Hantieren mit diesen äußerst gefährlichen, äußerst schnellen und äußerst gewaltigen Energien, die wir freisetzen können. Kernenergie, Kernspaltung, Kernverschmelzung. Aber wir trauen es doch wahrhaftig unserem großen Gott zu, der ja das All geschaffen hat, dass er noch über ganz andere, ungeahnte Energien verfügt, die nicht tödlich strahlen, sondern die herrlich strahlen und lebendig machend verwandeln können. Zehntens und letztens, Bewahrung, Philipper 4, 6 bis 7. Was wir brauchen jetzt hier im Alltag, ist die tägliche Bewahrung von Herz und Gedanken. Und das wird uns verheißen in Philipper 4, 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dann, wenn ihr so handelt, wenn ihr ein Gebetsleben führt und alles dem Herrn hinlegt und dadurch sorglos und frei werdet innerlich, dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt oder höher ist als alle Vernunft, eure Herzen und euren Sinn, Gedankenwelt bewahren in Christo Jesu. Herz und Gedanken wie in einer Feste bewahrt. Was für wunderbare Verheißungen sind das. Es war also nur eine Auswahl. Erstens Rechtfertigung, zweitens in Christo sein, drittens Gerichtsvollmacht, viertens Erlösung und Vergebung, fünftens Heiliger Geist, Empfang und Mehrung, sechstens Kraft, siebtens Leibesgliedschaft, achtens Gottesfülle, neuntens Leibesverwandlung, zehntens Bewahrung. Der Herr segne uns, dass wir diese Verheißungen im Glauben nehmen und vielleicht auch mal die Paulusbriefe durchstudieren, was sich da alles noch findet an weiteren Verheißungen. Amen.